Ja, Max, danke für deine einleitenden Worte. Also ich versuche euch nicht davon zu surfen. Ich bleibe hier und ich hoffe ihr auch. Ja, ich bin froh, dass heute wieder so viele da sind. Es ist echt schön zu sehen, dass ihr da seid, um das Wort Gottes zu hören. Und bevor ich loslege, möchte ich zum Anfang noch beten. Danke, Herr, dass wir uns heute hier in deinem Namen treffen dürfen, um dein Wort zu hören. Und ich möchte darum beten, dass du heute in den Mittelpunkt gestellt wirst und dass alle Augen auf dich gerichtet sind, nicht auf mich, nicht auf meine Worte, sondern, Herr, auf dich alleine. Dass du groß gemacht wirst, dass du unsere Herzen berührst, uns auch überführst und, Herr, dass wir neu auf dich ausgerichtet werden. Amen. Ja, wir machen wie gewohnt im Galaterbrief weiter. Und ich glaube, die meisten von euch waren letztes Mal da, waren auch ziemlich viele, also ich gehe mal davon aus, dass die meisten dabei waren. Und ich möchte heute an den Text anknüpfen, den wir auch letztes Mal gelesen haben. Das ist ein zusammenhängender Text. Und dass ich jetzt nicht irgendwie alles aus dem Kontext rausreiße oder wir gar nicht verstehen, worum es eigentlich geht, wenn wir den Text lesen, möchte ich noch zum Anfang kurz auf die aktuelle Situation eingehen, in der wir uns vom Text her befinden. Wir haben das letzte Mal schon gehört, vieles, ich möchte mich da kurz fassen. Und zwar folgende Situation: Paulus reist mit Barnabas und Titus nach Jerusalem, um eine Streitfrage zu klären. Und zwar folgende Frage: Muss ein Heidenchrist sich beschneiden lassen, jüdische Feste einhalten und Rituale einhalten, wenn er an Jesus Christus gläubig geworden ist? Diese Frage stand so im Raum, denn es gab ein Problem in den Gemeinden von Galatien. Und zwar kamen dort die Irrlehrer in diese Gemeinde und sie brachten ein neues Evangelium. Gesundheit. Ich nenne es das Evangelium Jesus Plus. Und zwar, du musst an Jesus Christus glauben, um gerettet zu sein, plus Beschneidung, plus Feste einhalten, plus Rituale einhalten. Und Paulus, und das lesen wir in Kapitel 2, Vers 5, Paulus und die anderen, sie wehren sich massiv gegen dieses falsche Evangelium und sie sagen, denen, die sowas verkünden, denen haben wir keinen Augenblick nachgegeben. Paulus und die anderen, sie kämpfen für das Evangelium. Aber es gab ein weiteres Problem, und zwar hatten die Judaisten, indem sie dieses neue Evangelium in die Gemeinde gebracht haben, das andere Evangelium, das wahre Evangelium, das Paulus gebracht hat, das haben sie in Verruf gebracht. Und nicht nur dieses Evangelium wurde in Verruf gebracht, sondern Paulus selbst wurde in Verruf gebracht, dass diese Lehre, die er bringt, gar nicht wahr ist. Ist ja klar, wenn wir was Neues bringen, dann muss das Alte schlecht gemacht werden, damit unser Neues gut dasteht. Und genau das war ein weiteres Problem. Sie sagten, das Evangelium, das Paulus gebracht hat, es ist nicht vollständig. Es ist nicht die Wahrheit. Und sie machen Paulus schlecht. Sie stellen dieses Evangelium in Frage. Und sie stellen auch die Berufung als Apostel in Frage, auf die sich eigentlich Paulus beruft. Und darum, wir sehen, es gab viele Probleme. Und darum war es so wichtig, dass Paulus, Barnabas und Titus nach Jerusalem reisen, um diese Frage mit den Aposteln zu klären. Wie gehen wir damit um? Und wir müssen uns auch dieser Situation bewusst sein, dass die ganzen Gemeinden in Galatien sich in einer unheimlich schwierigen Situation befunden haben, weil sie kurz davor standen, sich zu spalten. Da gab es Streit, und die Gefahr war da, dass sich die Gemeinden in zwei Lager aufspalten. Und der Hauptgrund, wenn wir das Ganze, diesen ganzen Brief ansehen, den Galaterbrief, was war das Hauptproblem? Und zwar war das Hauptproblem mangelndes Verständnis vom Evangelium. Da war ganz einfach mangelndes Verständnis vom Evangelium da, weshalb ein Streit entstanden ist und die Gemeinde kurz davor stand, sich in zwei Lager aufzuspalten. Die einen, die dem Evangelium von Paulus glauben, und dann gibt es da die anderen, die dann dem Evangelium der Judaisten glauben. Und genau hier wollen wir jetzt in den Text einsteigen. Paulus, Barnabas und Titus, sie stehen vor den Aposteln, und da steigen wir ein. Galater 2, ab Vers 6. Galater 2, ab Vers 6. Auch von den Angesehenen in der Gemeinde wurde uns nichts auferlegt. Was sie früher einmal waren, ist im Übrigen gleichgültig, denn vor Gott ist das Ansehen einer Person ohne Bedeutung. Ganz im Gegenteil. Als sie sahen, dass mir die Heilsbotschaft für die nichtjüdischen Völker anvertraut war, so wie sie Petrus für die Juden empfangen hatte, denn Gott bestätigte den Petrus als Apostel für die Juden und wirkte durch mich unter den nichtjüdischen Völkern. Als sie die mir verliehene Gnade erkannten, gaben sie Jakobus, Kephas und Johannes, die als Säulen der Gemeinde angesehen werden, mir und Barnabas als Zeichen der Gemeinschaft die Hand. Wir sollten weiter unter den nichtjüdischen Völkern arbeiten, und sie würden es unter den Juden tun. Sie baten uns nur darum, die Armen in Jerusalem nicht zu vergessen. Dafür habe ich mich auch immer eingesetzt. Das ist der Text, um den es heute gehen soll. Als im April 2005 Josef Kardinal Ratzinger zum Papst gewählt worden ist, da gab es in der Zeitschrift, in der Bild, auf der Titelseite eine Riesenschlagzeile. Und diese Schlagzeile wurde deutschlandweit bekannt, und zwar stand da ganz groß drauf: Wir sind Papst. Ich glaube, die meisten können sich nicht daran erinnern. Das ist 18 Jahre her. Ich habe so nachgerechnet und dachte mir so, okay, ich bin alt. Dann dachte ich mir so, okay, schon eine Weile her. Aber diese Schlagzeile, die war ausschlaggebend für dieses Wir-Gefühl. Und auf einmal war Deutschland Papst. Das war was ganz Besonderes. Viele dachten sich so, wow, ich habe damit jetzt nicht viel zu tun, aber wir sind Papst. Damit hat man sich gern identifiziert und man hat sich über diesen Erfolg gefreut, dass jetzt ein Deutscher der Papst geworden ist. Als 2014 die deutsche Fußballnationalmannschaft Weltmeister geworden ist, da gab es eine ähnliche Schlagzeile, und zwar hieß es dann: Wir sind Weltmeister. Wir haben es geschafft, da könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern. Und da waren wir alle richtig stolz drauf, oder? Also ich meine, da hat sich jeder so verbunden gefühlt. Das war dieses Wir-Gefühl, das damals die Zeitschrift so mit reingebracht hat. Und ich sag mal so, da waren wir alle stolz und da konnten wir uns auch damit identifizieren. Ja, und es ist eine tolle Sache und da schwimmen wir doch gerne auf dieser Welle des Erfolgs mit, oder? Als letztes Jahr die Nationalmannschaft so kläglich versagt hat, da hat dann keiner gesagt, wir haben verloren. Die haben verloren. Ja, aber wenn sie gewonnen haben, dann heißt es, wir haben gewonnen. Das ist was Besonderes, wenn wir uns auf sowas berufen können. Da beziehen wir uns gerne mit ein. Oder bei den Olympischen Spielen, da gibt es einen Medaillenspiegel. Daran wird so gemessen, welches Land war erfolgreich, welches weniger. Und da sehen wir, wie viele Medaillen auch Deutschland gewonnen hat. Letztes Jahr waren es 12 Medaillen. Und da waren wir auch ganz stolz drauf, wir haben 12 Medaillen geholt. Da sagen wir. Das ist auch immer ganz, ganz interessant. Und es gibt uns so ein tolles Gefühl der Verbundenheit. Wir als Deutschland, wir haben was erreicht. Wir sind erfolgreich, weltweit. Wir sind Papst, wir waren Weltmeister und wir sind der zweite Platz bei den Olympischen Spielen gewesen, vom Medaillenspiegel her. Wir sind richtig toll. Und tatsächlich haben die meisten von uns eigentlich mit Papst gar nichts zu tun, oder? Und ich war jetzt auch nicht daran beteiligt, eines der Tore 2014 zu schießen. Also kann ich eigentlich gar nicht sagen, dass wir Weltmeister sind und ich was dazu beigetragen habe. Und ich habe auch keine Medaille gewonnen. Und trotzdem hat man sich gerne darauf berufen, hat gesagt, wir sind, wir haben. Und recht ähnlich war es zu der Zeit, in der wir uns aktuell befinden, in diesem Text. Recht ähnlich haben sich die Judaisten in Galatien verhalten. Und zwar beriefen sie sich auf die Apostel. Vielleicht gab es damals auch so eine Schlagzeile in Jerusalem, da stand dann vielleicht drauf, wir haben Apostel. So, wow, wir haben hier Apostel. Und Paulus, der spricht in Vers 6 von Angesehenen, gleich zweimal. In anderen Übersetzungen steht da auch was anderes, und zwar die, die etwas gelten. Je nachdem, welche Übersetzung, und wir lesen weiter im Text, damit sind die Apostel gemeint. Aber würden die Apostel sich selber so nennen, die Angesehenen, die, die etwas gelten? Eher nicht. Hat Paulus die so genannt? Hat er so ein hohes Ansehen gehabt, dass er sagt, oh, ich gehe zu den Angesehenen? Auch nicht. In dem Text sehen wir, dass Gott die Person nicht ansieht. Es waren vielmehr die Judaisten selber, die sich auf ihre Apostel berufen haben. Gedacht haben, wir haben die Apostel. Der Paulus, der soll auch mal zu den wahren Aposteln gehen, die wirklich was zu sagen haben. Ja, denen würden wir glauben. Ich meine, die Apostel, was waren das überhaupt für Männer? Das waren nicht irgendwelche, sondern es waren die Jünger, die Jesus auserwählt hat, ihm nachzufolgen. Und die drei Apostel, die uns hier genannt werden, das sind die besonderen drei, die sich Jesus aus den 12 herausgezogen hat und die er näher bei sich hatte als die anderen. Ihnen wurde viel anvertraut. Und ich meine, wenn wir die Autorität dann dieser Männer mal ansehen, dann oder können wir verstehen, warum die sagen, hey, diese haben Autorität, die haben das Ansehen. Ich meine Petrus. Was haben wir alles von Petrus gelesen? Petrus, 3 Jahre lang war er mit Jesus unterwegs, durch Höhen und Tiefen gegangen, hat ihn Tag und Nacht erlebt. Wahnsinn, Petrus. Und dann Jakobus. Wow, Jakobus ist nicht irgendein Apostel, sondern Jakobus ist der Halbbruder von Jesus. Also wenn jemand Autorität hat, dann doch wohl diese Person. Und dann noch Johannes. Johannes, ganz besonderer Apostel, ganz besonderer Jünger. Jesus sagt über ihn, es ist der Jünger, den ich lieb habe. Und wir lesen hier im Text, das sind die Säulen der Gemeinde, also ganz besondere, so gesehen Apostel, die hier vor Petrus stehen, vor Paulus stehen. Und so kommen sie dann auch zu dem Punkt dann, Paulus, und wer bist du? Wir haben die Apostel, das sind die Jünger Jesu. Und wer bist du? Du bist Apostel? Wer hat dich berufen? Wer bist du überhaupt? Mit welcher Autorität kommst du? Eigentlich hast du uns gar nichts zu sagen. Und die Judaisten, die waren ganz besonders stolz auf ihre Apostel. Es waren die Angesehenen. Auf die haben sie sich berufen. Und teilweise kann man das ja auch nachvollziehen, oder? Die Einstellung, die die Judaisten haben. Hey, wow, was für besondere Männer. Aber wisst ihr, was das Problem war? Die Apostel hatten überhaupt nichts gemeinsam mit diesen Judaisten. Die haben sich einfach nur auf sie berufen. Da war gar keine Einheit, da war überhaupt nichts da. Sie haben sich nur darauf berufen. Und ich möchte fragen, worauf berufst du dich eigentlich? Gibt es auch irgendwas, was du in den Vordergrund stellst und sagst, darauf berufe ich mich? Wenn ich so durch die Reihen schaue, da gibt es so eine Sache, die mir auffällt, die uns oder die meisten miteinander verbindet. Außer Jesus Christus. Aber ich glaube, die meisten haben so den ähnlichen Gemeindelebenslauf durchgemacht. Oder unsere Eltern sind in die Gemeinde gegangen und haben uns Kinder mitgenommen. Und dann sind wir in die Kinderstunde gegangen. Und dann waren wir in der Jungschar, dann sind wir in die Teenie gekommen und jetzt sind wir in der Jugend. Wir haben viel Zeit im Gemeindehaus verbracht. Dann haben wir viele Freizeiten mitgemacht. Teencamp, dann gab es Jungschar-Freizeiten, Teenie-Freizeiten, Jugendurlaub kommt auch bald. Und zurückblickend können wir doch sagen, wir haben hier so viel Zeit verbracht. Und obwohl du vielleicht auch so viel Zeit in der Gemeinde verbracht hast, kann es sein, dass wir schnell in die Gefahr hineinkommen und sagen, ja, wir sind Christen. Ich berufe mich auf Jesus. Ich meine, ich bin hier die ganze Zeit meines Lebens gefühlt. Ich bin hier jedes Wochenende. Ich habe hier alles mitgemacht. Natürlich bin ich Christ. Und dabei kann es sein, dass du überhaupt gar kein Kind Gottes bist. Du berufst dich auf die Gemeinde, du berufst dich vielleicht auf Jesus, ja, weil du deine ganze Zeit hier verbracht hast. Aber ist Jesus wirklich in dein Leben gekommen? Ist er wirklich ein Teil deines Lebens? Oder berufst du dich nur darauf und sagst, ich kenne nichts anderes, so gesehen. Meine Eltern haben mich mitgenommen. Ich wurde hier so gesehen so auf oder so erzogen. Und vielleicht sitzt du hier und du hast es nicht erlebt. Dann möchte ich aber fragen, auf was berufst du dich? Berufst du dich vielleicht sogar auf deinen Dienst? Hey, guck mal, wie gut ich meinen Dienst mache. Der lässt mich gut dastehen vor anderen. Wie schnell sind wir dabei, uns Christen zu nennen und uns auf Jesus zu berufen, obwohl Jesus keine Rolle außerhalb der Gemeinde spielt in unserem Leben. Und es ist eine Riesengefahr, dass wir uns auf etwas berufen, was wir gar nicht sind oder was gar keine Wichtigkeit in unserem Leben hat. Ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, mit dem hatte ich ein sehr interessantes Gespräch. Und der hat mir dann irgendwann gesagt, so, ja, wir in Deutschland, wir sind ja Christen. Und dann haben wir so ein bisschen weiter gesprochen. Ich dachte mir so, hey, wie meinst du das? Und im Gespräch hat sich herausgestellt, für ihn war es ganz selbstverständlich, weil er in Deutschland lebt und aufgewachsen ist, ist er automatisch Christ. Ganz klar. Auf jeden Fall ist er Christ, sagt er so. Wir sind ein christliches Land, also bin ich Christ. Und ich fand es so schockierend, weil er das wirklich geglaubt hat. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber ich dachte mir so, hey, wenn er am Sterbebett lag, was würde er gedacht haben? So, ja, ich bin ja Christ, ich komme in den Himmel. Wie schlimm muss das sein? Mit einer falschen Hoffnung zu sterben, mit einem falschen Glauben. Und das Problem war, er selbst hatte keine Beziehung zu Jesus, hat nicht mal an ihn geglaubt. Hat aber gesagt, ich bin Christ. Er hat sich auf Jesus berufen oder auf Gott berufen, aber da war gar nichts. Überhaupt nichts. Aber keine Einheit, kein Glaube, keine Beziehung. Worauf berufst du dich? Paulus ist diese rettende Botschaft viel zu wichtig, als dass er sich hier von Ansehen der Person einschüchtern lässt, auf die sich die Judaisten berufen. Paulus sagt hier sogar, wer die Angesehenen waren, ist mir eigentlich gleichgültig. Und wir dürfen das hier nicht falsch verstehen. Paulus ist hier nicht frech und sagt nicht zu den über die Apostel, wer die sind, ist mir eigentlich egal. Das sagt er hier nicht. Aber Paulus legt keinen Wert darauf, wer die Personen sind, ob sie Ansehen haben oder nicht und warum, weil Gott es auch nicht tut. Lesen wir hier, dass Gott nicht auf die Person sieht. Und ich glaube, dass sich Paulus der Würde der Apostel sehr wohl bewusst war. Er wusste, wer diese Apostel sind, aber er beurteilt den Menschen nicht nach dem, was er ist oder was er mal war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus sich auch hier Gedanken über sein eigenes Leben gemacht hat. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Schon ein paar Freitage her, Kapitel 1, Abvers 13. Hier redet Paulus über sein altes Leben. Und er sagt, ich war einer von den Angesehenen. Eben ich, wo ich war, da wurde ich nach Rat gefragt. Ich war der aufgehende Stern eigentlich, weil ich für die Religion gelebt habe. Ich habe für die Religion geeifert. Ich habe sogar meine Altersgenossen abgehängt. Ich war so gut in dem, was ich getan habe. Die Leute haben mich respektiert, man hat nach meinem Rat gefragt. Ich war angesehen. Ich war einer von denen, die etwas gezählt haben, besonders. Und er sagt, hey, wer die Apostel waren, ist mir gleichgültig. Paulus sagt aber genauso, wer ich früher mal war, ist mir völlig gleichgültig. Das ist Vergangenheit. Und ihr kennt die Worte aus Philipper 3, Vers 8. Sagt Paulus, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Wer ich war, ist mir egal, wer ich jetzt bin, das ist wichtig. Meine Vergangenheit lasse ich zurück, ist völlig egal. Paulus geht es hier voll und ganz nur um das Evangelium, nicht um die Personen, völlig egal, nur das Evangelium zählt. Denn das Evangelium ist die Botschaft, die uns Menschen rettet. Wir schlittern direkt in die Hölle rein und dann kommt das Evangelium und zieht uns raus. Es ist die rettende Kraft Gottes. Es ist eine Botschaft, die den Menschen nimmt und wieder mit Gott versöhnt. Weil der Riss der Sünde zwischen uns war. Und wir werden wieder versöhnt, vereint durch den Mittler Jesus Christus. Das ist auch so wichtig. Und das sehen wir auch, warum Paulus so sehr für dieses Evangelium kämpft. Weil es nicht irgendwelche Worte sind, sondern weil es uns Menschen rettet. Und dann ist er auch nicht bereit, Kompromisse zu machen mit einem falschen Evangelium, mit einem abgeschwächten Evangelium, mit einem Evangelium plus, Jesus plus, vielleicht sogar Jesus minus. Wir nehmen ein paar Sachen raus, die nicht so wichtig sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Gemeinden in Galatien diesen Brief von Paulus erwartet haben. Sie wissen, der ist dort auf dieser Konferenz, um diese Frage zu klären. Und sie warten. Was ist da rausgekommen? Was ist jetzt das Ergebnis von diesem Gespräch? Und als dieser Brief vorgelesen wurde in den Gemeinden, da saßen dann die Judaisten zusammen mit den Gemeindemitgliedern der Heidenchristen. Sie saßen alle zusammen und dann wurde dieser Brief vorgelesen. Und was sagt Paulus dann in diesem Brief? Hey, ich war bei euren Angesehenen, die ihr so hoch achtet. Und wisst ihr, was sie gesagt haben? Oder wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben mir nichts Neues auferlegt. Nichts. Ich war bei ihnen, wir haben miteinander geredet und sie haben uns nichts auferlegt. Keine Gesetze, keine Beschneidung, keine Rituale. Und im Text davor wird es nochmal erwähnt, sogar Titus war dabei. Titus war ein Heidenchrist. Sagt doch nicht mal, er wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Die Apostel verbreiteten das Evangelium unter den Juden, sagt er, und ich unter den Heiden. Und obwohl wir unterschiedliche Kulturen ansprechen, ist das Evangelium dasselbe und das ist das Besondere. Und genau das verbindet uns miteinander und es trennt uns nicht. Und das schaffen auch nicht die Judaisten, indem sie sagen, hey, geh zu unseren Angesehenen, die werden dir sagen, wie es läuft. Sagt er, und wisst ihr, was noch viel besser ist? Sagt er, als die Apostel, die mir verliehene Gnade gesehen haben, dass ich den Heiden das Evangelium bringen soll, dann reichen sie mir die Hand als Zeichen der Verbundenheit. Und hier wird Paulus nochmal bestätigt, dass seine Auffassung, das Evangelium, das er vertritt, dass es die Wahrheit ist. Und es war so wichtig für die Gemeinden. Jetzt gibt es endlich Klarheit. Jetzt wissen sie, in welche Richtung es gehen soll. Was ein bisschen schade ist, leider wissen wir nicht, anhand dem Brief, ob die Judaisten von ihrem falschen Weg abgewichen sind und bereit waren, den richtigen Weg einzuschlagen. Keine Ahnung, können wir nicht rauslesen. Aber nachdem Paulus bestätigt wurde, war eigentlich klar, was die Wahrheit ist. Jetzt war klar, das Evangelium, das Paulus verkündigt hat, das war die Wahrheit, absolut. Und das Tolle war, die Möglichkeit war da, umzukehren. Die Möglichkeit war da und wenn du das eine geglaubt hast, den Judaisten, dann konntest du umkehren, weil du jetzt wusstest, was die Wahrheit ist. Weißt du, was das Schöne ist? Die Möglichkeit umzukehren besteht heute immer noch. Und dazu möchte ich dich einladen, und zwar auch mit den Worten: Lass dich korrigieren. Ich meine, wir leben in einer Welt, von der wir lauter Informationen bekommen, wir werden zugeschüttet von Informationen. Und vieles dabei gefällt Gott überhaupt nicht. Wir leben in einer Welt, die verkehrte Dinge zulässt. Wir leben das gerade Tag für Tag. Falsche Werte werden verbreitet. Und es ist mir vor kurzem selber so stark aufgefallen, auch in meinem Leben. Ich habe gemerkt, dass ich das Wort Gottes nehme und dann versuche, teilweise noch die Werte der Welt zu nehmen und dann versuche, es irgendwie so zu verflechten. Und ich habe angefangen, das Evangelium mit Ansichten der Welt zu vermischen und ich habe gemerkt, es funktioniert nicht, mein Leben ist durcheinander. Das sind zwei Dinge, die sich total abstoßen. Und trotzdem habe ich gemerkt, ich versuchte irgendwie so einen Spagat hinzubekommen und ich bastel mir ein eigenes Evangelium. So wie es mir passt. Ich nehme überall das Beste raus, das, was mir passt. Und als ich gemerkt habe, was eigentlich bei mir los ist, musste ich Gott erstmal um Vergebung bitten. Und habe darum gebetet, dass er mein Denken korrigiert. Wir alle haben so Gedankenstrukturen, ich nenne es immer wieder so Gedankengebäude, wo sich mit den Jahren immer alles aufgebaut hat. Unser Wissen aus der Bibel, dann kommen noch so die Werte der Welt dazu. Ihr wisst, was ich meine. Und später hat man so ein Wirrwarr, man fragt sich so, was ist Wahrheit? Woran soll ich mich halten? Und vielleicht bist du heute in einer ähnlichen Situation, wo du merkst, dass du ein Evangelium zusammengemischt hast in deinem eigenen Leben. Vielleicht merkst du, das Evangelium ist nicht dein absoluter Maßstab. Dann möchte ich dich einladen, lass dich von Jesus korrigieren, das ist so wichtig. Dann bete darum, dass er dein falsches Evangelium, dein falsches Gedankengut einfach nimmt und niederreißt. Dass es zu Fall kommt und bete darum, dass Jesus es in Reinheit wieder aufbaut. Dass du wirklich dich an der Wahrheit orientierst und dich reinigen lässt von all dem Schlechten und Bösen, was sich auch in deinem Leben vielleicht mittlerweile so angestaut hat. Das möchte ich auch gerne nochmal sagen, lass dich korrigieren. Wir mögen es nicht so, wenn wir korrigiert werden. Aber lass dich korrigieren. Es ist wichtig, dass wir das Evangelium richtig kennen, dass wir das Wort Gottes richtig kennen und dass wir uns einfach auch davor schützen, sage ich mal, nichts Falsches in unsere Gedanken mit hineinzulassen. Denn sonst bauen wir uns ein eigenes, ein falsches Evangelium auf. Und zum Abschluss möchte ich noch ganz gerne mit euch beten. Jeder, der beten möchte, darf es gerne tun und ich werde dann abschließen. Ja, ich möchte auch Danke sagen für das Evangelium, das wir bekommen haben, dass es dein Wort ist, das uns rettet, das uns verändert. Ja, und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir ja, das in Wahrheit annehmen können, dass wir uns von dir korrigieren lassen, wenn wir falsche Ansichten oder falsche Meinungen darüber haben, dass wir aufpassen, dass wir das nicht vermischen mit den Gedanken dieser Welt, Herr, die tagtäglich auf uns einprasseln. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch ehrlich sein lässt mit uns selber, dass wir uns auch überprüfen, worauf wir uns berufen, Herr, ob wir deine Kinder sind oder vielleicht sogar nur meinen, deine Kinder zu sein. Herr, es geht um alles, es geht um die Ewigkeit und ich möchte darum beten, dass du uns nachgehst, dass du uns ansprichst, dass wir uns wirklich ernsthafte Gedanken darüber machen, Herr, wo wir stehen. Herr, dass nur weil wir in der Gemeinde sind, es nicht automatisch bedeutet, gerettet zu sein oder deine Kinder zu sein. rede du zu uns und offenbare uns auch unser Herz, wie es um uns steht. Und dass wir auch eine klare Entscheidung treffen können, Herr. Amen.